Die große Innovation ist der Wärmespeicher. Und zwar als ein eigenes Produkt, weil industrielle Abwärme von einigen 100 Grad, 400, 500 Grad gespeichert werden kann. ADES-Generatoren kennen keinen Tag und keine Nacht, keinen Sturm und keine Windstille, kennen keine Dunkelflaute und kennen keine ungewollte Variation im Output. Mit Thorium reicht es aus, dass man hier einen Beschleuniger, Querstrich, einen Laser verwendet. Und damit die Kernspaltung ausgelöst wird, drückt man einen Knopf, findet sie statt. Drückt man einen Knopf, ist sie wieder weg.
Energy Everywhere. Wie sichern wir die Zukunft der Energieversorgung? Die Antwort im neuen Podcast von Emerald Horizon. Energy Everywhere. Für alle, die wissen wollen, was nach Öl, Gas und Kohle kommt.
Bis 2040 soll sich der Stromanteil an der Energieversorgung verdoppeln. In Österreich wäre dies von 25 auf 50% und das noch ohne den Zusatzbedarf von KI. Das bedeutet, wir brauchen dringend neue Maßstäbe im Bereich Energieversorgung, Energiespeicherung und technologischer Innovation. Genau darum geht es bei Energy Everywhere, dem Podcast von Emerald Horizon. Und damit herzlich willkommen zur 5. Folge. Nachdem wir in den ersten Episoden über die großen Zusammenhänge der Energiezukunft, der Technologie dahinter sowie den Börsengang von Emerald Horizon gesprochen haben und uns nun mit Begriffen wie Thorium, Teilchenbeschleuniger oder subkritische Systeme auskennen, tauchen wir heute in die wirtschaftliche Relevanz dieser Innovation ein. Und dazu begrüße ich einen Gast, der in der Steiermark geboren, nur einen Steinwurf von mir entfernt, haben wir heute gehört, bereits international geschäftig war, von der österreichischen Nationalbank bis hin zur Weltbank in Washington DC. Professor Dr. Robert Holzmann, schön, dass Sie da sind.
Danke vielmals, danke für die Einladung.
Sie sind Vice President für internationale Beziehungen und Finanzierung bei Emerald Horizon. Und ich freue mich jetzt schon auf Ihre spannende persönliche Geschichte, die Sie zu erzählen haben, und auf die Geschichte, die wir mit Emerald Horizon noch schreiben werden. Denn da kommt noch einiges. Aber zunächst mal zu Ihnen. Sie sind ja schon sehr viel herumgekommen und das schon seit doch einiger Zeit, kann man so sagen. Und Sie haben sich beschäftigt mit Energiefragen, seit man eigentlich was denken kann. Von der Ölpreiskrise 1973, da war ich noch gar nicht mal auf der Welt. Das war in Ihrer Zeit als junger Uni-Assistent in Graz. Bis hin zum großen Inflationsanstieg 2021-22, den habe ich sehr wohl mitbekommen. Während Ihrer Zeit als Governor und Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank. Jetzt, was hat denn Ihren Blick auf die Energiefragen in diesen Jahrzehnten geschärft oder verändert? Hat sich Ihr Blick auf diese Energiefragen überhaupt verändert?
Ja, er hat es. Obwohl der Energiebedarf und seine Abdeckung ist wesentlich für wirtschaftliche Entwicklung in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Was sich geändert hat, ist die Frage, welche Energiequellen wir anwenden wollen und können, gegeben den Beitrag zur Erderwärmung. Und gegeben, dass es neue, revolutionäre Technologien gibt, wie etwa künstliche Intelligenz, die viel versprechen, aber deren Energiekonsum sehr, sehr hoch ist. Damit kommen die ambitionierten EU-Ziele zur Erhöhung, Verdoppelung des Stromproduktion als Anteil des Energiebedarfs doch sehr stark unter Druck. Und es steht noch ein weiterer Druck, dass nämlich ein zusätzlicher Energiebedarf entsteht durch künstliche Intelligenz.
Das heißt, da kommt noch einiges auch auf uns zu in Zukunft. Wie sehen Sie diese Entwicklungen?
Man kann das in drei Teilen aufteilen. Da ist zunächst einmal der vorgeschlagene Weg der Innovation auf drei Ebenen, die wir haben, auf der physikalischen, auf der technologischen, aber auch der ökonomischen. Denn daran ist auch die Aussicht verbunden, dass die Umsetzung des Konzeptes einen industriellen Neuanfang für die Steiermark, für Österreich, für Europa sein könnte. Und schließlich und endlich ist das auch für mich gewesen, der Übergang von viel Schreiben und viel Reden zu hoffentlich wirksamen Handeln.
Und Sie haben schon sehr viel gemacht, sehr viel bewirkt auch. Sie waren bei der Weltbank für den Bereich internationale Entwicklungs- und Finanzierungspolitik zuständig. Allein das ist schon unglaublich spannend, finde ich. Ganz kurzer Einblick, wie kann man sich das vorstellen? hat man da große Verantwortung wahrscheinlich. Und wie geht man damit um?
In der Weltbank beschäftigt man sich mit Ländern, aber auch mit großen weltweiten Trends. Und diese Auseinandersetzungen haben dazu geführt, dass man immer wieder an der vordersten Stelle war, mit hochintelligenten Kollegen und Kolleginnen, um daran zu arbeiten, wie kann man die Welt besser, gesunder und gerechter machen. Und davon ist die Energie ein wichtiger Anteil, denn Energie ist etwas, was Geld kostet. Und daher muss die Zurverfügungstellung sehr kostengünstig sein. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass die Energie nicht so verteilt ist auf der Welt wie vieles andere ungleich. Und daher muss man sicherstellen, dass wenn man über Energie redet und dann Verbesserung auch mit einbezieht, dass alle davon profitieren können.
Dann sprechen wir jetzt einfach mal über die Technologie, die hinter Emerald Horizon steckt. Als Sie zum ersten Mal von dieser Idee gehört haben, Thorium mittels Teilchenbeschleuniger zu spalten, wie hat das für Sie ganz persönlich geklungen? Haben Sie dieses komplexe Thema gleich greifen können und was hat Sie schlussendlich überzeugt?
Es begann und hörte sich an zu Beginn sehr futuristisch, fast unglaublich, fast wie ein Märchen, nicht? Beim genaueren Nachlesen, Nachfragen, Nachdenken ist der vorgeschlagene Weg jedoch genial. Und zwar insofern, er wurde zwar am CERN angedacht, aber dort wurde er gesehen in einer sehr, sehr großen Produktion, nicht im Rahmen einer sehr, sehr großen Anlage dabei. Und was gemacht wurde, und das ist auch eine der Innovationen, dass man sie auf das Minimalste reduziert hat, was gemacht werden kann, auf einen vergleichsweise kleinen Generator oder Reaktor. Das war ein erster Punkt dabei.
Ein weiteres Novum bei Emerald Horizon ist ja auch, man setzt hier auf Thorium statt Uran. Und die Kernspaltung vom Thorium wird ausgelöst durch einen Teilchenbeschleuniger statt durch eine klassische Kettenreaktion. Warum ist das jetzt der entscheidende Sicherheitsunterschied zu klassischen Reaktoren, wie wir sie bisher gekannt haben?
Eine Kettenreaktion ist etwas, die beherrscht sein muss. Und wenn sie nicht beherrscht wird, besteht immer die Gefahr, dass es zu Explosionen kommt, Kernschmelze. Und die Beherrschung ist möglich. Man sieht es ja an der Vielzahl der Reaktoren, die es weltweit gibt. Aber setzt sehr viel Technologie voraus, aber auch sehr viel Sicherheitsmaßnahmen. Der erste Punkt fällt weg, denn mit Thorium reicht es aus, dass man hier einen Beschleuniger Querstrich Laser verwendet und damit die Kernreaktion, die Kernspaltung ausgelöst wird. Drückt man einen Knopf, findet sie statt. Drückt man einen Knopf, ist sie wieder weg. Das heißt, es kann keine Kettenreaktion und keine Kernschmelze geben. Das ist einfach physikalisch unmöglich.
Also wir haben die volle Kontrolle.
Ist der erste Punkt, aber ist nicht der einzige dabei. Der zweite ist, dass in der Verwendung dann, was wird mit der Hitze gemacht, wird auf Wasser verzichtet, um Hitze abzuführen, um Hitze zu transportieren und so weiter. Was bedeutet, dass damit eine weitere Explosionsgefahr eliminiert ist. Wasser, nicht unter Druck, kann sehr, sehr gefährlich sein. Und ein dritter Punkt, der auch sehr wesentlich ist, wenn man normales Uran nimmt, dann sind die Restbestände trotz aller Versuche, um das sehr klein zu halten, extrem toxisch, extrem langlebig und müssen dann für Hunderttausende von Jahren verwahrt werden. Hier findet etwas statt. Es gibt zwar Abfälle, die sind aber auf der Ebene, wie man sie aus der Medizin kennt, wenn hier Kernenergie verwendet wird, um Bestrahlungen durchzuführen. Und die Halbwertszeit ist so, dass nach 300 Jahren, nicht nach einigen 100.000 Jahren, dieser Stoff im Wesentlichen entsorgt werden kann oder sogar wieder verwendet wird, um die Restelemente daraus gewinnbringend zu verwenden.
Also um all diese Punkte auf einen Punkt zusammenzufassen, sicher, sauber und nachhaltig.
So ist es.
Sehr schön. Und diese Generatoren, die ADES-Generatoren, wie sie heißen, sollen künftig einen guten Teil unseres Strombedarfs decken. Jetzt, Herr Professor Holzmann, was kann diese Technologie, was zum Beispiel Photovoltaik oder Windkraft nicht können und auch niemals können werden?
Ja, das ist fast ein aufgelegter Ball, diese Frage jetzt zu beantworten. Nicht, ich bin ein großer Unterstützer von Windkraft und Photovoltaik, wo es passt, nicht? Denn ADES-Generatoren kennen keinen Tag und keine Nacht, keinen Sturm und keine Windstille, arbeiten 24 Stunden, 365 Tage und mindestens 20 Jahre, kennen keine Dunkelflaute und kennen keine ungewollte Variation im Output. Das heißt, alles Dinge, die im Bereich der Verwendung eben dieser alternativen Energien uns vor große Probleme stellen, die eben Thorium nicht aufweist.
Und ein weiterer Schritt ist ja auch das Speichern von Energie. Sie haben mit BESS und TESS gleich zwei Speicherlösungen im Programm, eine für Strom und eine für Wärme. Wie spielen diese beiden jetzt zusammen und was bringt das der Energiewende?
Unsere beiden Speicher, die wir im Angebot haben und der eine voll entwickelt, der andere industrielle Erfindungen übernommen, bestehen nun darin, dass der Batteriespeicher nicht etwas ist, was bereits für bestehende Anlagen der Voltaik oder des Windes verwendet werden können, aber in Zukunft den ADES, den Generator gibt, natürlich dazu dient, wenn man die Energie nicht unmittelbar braucht, dann ist eine Möglichkeit, sie als Strom zu speichern und den Strom wieder abzugeben. Die große Innovation ist, eigene Innovation, ist der Temperatur, der Wärmespeicher. Wärme kennen wir nicht, Boiler 60 Grad, aber worum es geht, ist die Wärme, viel größere Wärme zu speichern. Und zwar als ein eigenes Produkt, weil industrielle Abwärme von einigen 100 Grad, 400, 500 Grad gespeichert werden kann und extrem effizient dort auch behalten werden kann. Das ist sehr wichtig, denn aus ADES kommt Hitze heraus und der Großteil der Stromverwendung ist an und für sich in der Wärme, dass man Wärme erzeugt. Naja, man kann es viel einfacher haben, dass man die Wärme jetzt nicht gleich in Strom überführt, sondern die Wärme unmittelbar verwendet. Das kann sein für industrielle Anwendungen. Das kann sein dann für Anwendungen zu Hause, Warmwasser, Bodenheizung und so weiter. Das ist etwas, was als eigenes Produkt Bedeutung hat. Aber zusammen dann mit ADES, mit dem Stromgenerator, mit dem Wärmegenerator natürlich eine hervorragende Kombination, eine einmalige Kombination darstellt.
Die Sie anzubieten haben. Und deswegen schauen wir uns auch gleich einmal das Geschäftsmodell dahinter an. Das Geschäftsmodell von Emerald Horizon sieht den Verkauf von Energie und Speicherung als Dienstleistung vor, also nicht den Verkauf von den Anlagen selbst. Warum ist jetzt dieses Pay-per-Use-Modell so entscheidend, um auch den Eigenkapitalbedarf geringer zu halten?
Ja, wer zurückkommt, der Eigenkapital kann natürlich geringer gehalten werden. Aber auch, es ist etwas, was natürlich für Nachfragevorteile hat. Nicht, Sie müssen sich nicht den Kopf zerbrechen, ob ich jetzt so einen ADES-Energiegenerator mir beschaffe, der einige Millionen kosten würde, oder ob ich einfach sage, ich habe eine Stromrechnung, die weiß ich im Vorhinein, kann variieren, aber der Großteil der Rechnung weiß ich, wenn ich mehr entnehme, bezahle ich mehr, wenn ich weniger entnehme, bezahle ich weniger und habe das sicher, erspare mir als Nachfrager, dass sie in große Verschuldung hineingeht. Und umgekehrt ist es auch für die Anbieter der Speicher, aber auch des Generators. Denn wenn so ein Generator produziert wird, dann ist diese Produktion, dafür kann man seinen eigenen Produktionsstätte aufbauen. Oder man kann das ganz einfach eine Produktion jemanden übergeben, der die Produktion für einen durchführt. Man braucht natürlich dazu dann das Geld, damit die Produktion durchgeführt wird. Aber dieses Geld kann in Form von Krediten gemacht werden, aber muss nicht in Form von einer Eigenkapitaleinlage passieren. Was bedeutet, dass für uns als Firma weniger Eigenkapitalbedarf besteht und den Vorteil hat, dass Banken oder auch Versicherungen, die lieben es, Geld zu verleihen gegen eine, wenn man will, vergleichsweise sichere Kapitalstrom, der zurückgeht und das noch dazu nicht für ein Jahr, für zwei Jahre, sondern gegebenenfalls für 20 und mehr Jahre. Und daher ist das etwas, was eine Win-Win-Situation für alle darstellt.
Sie haben Ihr Geschäftsmodell richtig gut durchdacht, sowie viele andere große, erfolgreiche Unternehmen das natürlich auch tun. Und nun habe ich gelesen, dass sie ihr Geschäftsmodell von Emerald Horizon mit dem von Red Bull vergleichen. Wie wir wissen, ist das ebenfalls eben ein Unternehmen mit steirischen Wurzeln. Und welche Parallelen erkennen Sie da? Da bin ich jetzt sehr gespannt.
Ja, nicht? Der erste war, warum ich ihn eingenommen habe, nicht? Der war immer ein großer Bewunderer von Mateschitz, was er macht. Nicht im Wohnenbezirk, aber gebürtiger Leobner, nicht? Und dadurch ein Obersteirer, so wie er, was eine Rolle spielt, nicht? Und ich habe also einen, war wirklich ein großer Mann. Was damit verbunden ist, nicht? Er hat ja auch Red Bull aufgezogen durch ein hervorragendes Produkt, aber auch, dass er jetzt nicht begonnen hat, für seine Firma große Fabriken aufzustellen, die die Dinge produzieren. Es gibt keine einzige Red Bull Produktionsstätte. Die Produktion wird nach außen vergeben, kommt zurück, man betreibt die Forschung, die Weiterentwicklung, neue Marken und so weiter, gibt das nach außen, man kümmert sich, wenn man so will, um die intellektuellen Dinge dabei, aber überlässt die Produktion der anderen. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Modell, das gezeigt hat, dass man durch hohe Renditen, aber auch eine hohe Maß an Konsumenten Übereinstimmung hat, nicht, weil dadurch das Produkt in jedem Land erzeugt werden kann, in jedem Land verfügbar ist.
Und kann man ja auch sagen, es ist ja auch Energie aus der Dose, in unserem Fall Energie aus der Steckdose. Also so auch da wieder eine Parallele. Genau. Apropos Steckdose. Österreich deckt derzeit rund 25% seines Energiebedarfs mit Strom. EU-weit sind es rund 23%. Beide sollen sich in den kommenden 15 bis 20 Jahren, das ist nicht sehr viel, auf rund 50% schon verdoppeln. Ist dieses Ziel aus Ihrer Sicht realistisch?
Ja, das ist im Moment ein optimistischer Wunsch der Europäischen Union, das zu tun, dass bis 2040 der Stromanteil, wo er immer auch ist, in jedem Land verdoppelt wird. Für Österreich wäre das eben von 25% auf 50%. Wenn man sich das anschaut, innerhalb der verbliebenen 13 Jahre zu tun, ist das wahrscheinlich mit sehr viel Optimismus zu sehen. Aber wenn man sich anschaut, was dazu noch kommt, neben diesem Ausbau, wenn man es will, der Produktion, kommen auch die Leitungen dabei zu. Ich glaube, da wird man wahrscheinlich das Gesamte ein bisschen nach hinten schieben müssen. Aber die Entscheidung ist noch nicht gefallen, auch deshalb, weil seitdem man das ins Auge gefasst hat, ist etwas Neues eingedreht, was wir noch nicht abschätzen können. Das ist der Bedarf von viel, viel Strom aufgrund der künstlichen Intelligenz. Und wir sehen sie gerade die Diskussion über Google in Oberösterreich dabei, nicht? Also wie sehr hier Energiebedarf bestehen würde. Das heißt, wenn dieser Bedarf jetzt noch zu den bestehenden Lücken hinzukommt, bedeutet das für mich, dass man wahrscheinlich das Gesamte auf 2050 ausweiten wird müssen, das Ziel, um es erreichbar zu machen. Aber selbst dann ist wahrscheinlich so, dass man auf alternative und neue Arten, wie etwa unser Modell, übergehen muss. Denn Wind und Sonne allein werden diese Lücke wahrscheinlich nicht schließen können.
Ja, weil diese Lücke klingt schon sehr, sehr groß. Und für diese Verdoppelung müsste Österreichs zur Verfügung gestellte Leistung von 8,3 auf 16,6 Gigawatt steigen. Und da ist, so wie Sie das schon gesagt haben, die KI noch nicht dabei. Und diese Rechenleistung ist ja immens. Wo sehen Sie da die größten Hürden für diesen Ausbau?
Diese Hürden bestehen ja nicht nur, wenn man so will, in der reinen Menge dabei, sondern, und das merke ich ja auch jetzt in meiner Neo-Hire seit 60 Jahren, nicht, dass hier Windräder aufgestellt werden. Die bestehenden, die es schon gibt, weiß ich, weil ich mit den Personen teilweise befreundet bin, funktionieren nicht dauernd, wie man das so glaubt, ist unterschiedlich wie in einer Ebene. Und außerdem stehen sie auf Bereichen, wo, zumindest was ich aus dem Gespräch mit den Personen im Tal mitbekomme, dass sie die besonders nicht lieben, wenn dann plötzlich auf einem schönen Berg ein Windrad stehen. Und das ist nur der Beginn. Wenn man daran denkt, dass um das zu erreichen, diese Energieziele, Fläche, die für Voltaik verwendet wird, das Siebenfache betragen sollte, was schon derzeit der Fall ist, oder bei Windrädern das 3,5-fache, dann kann man sich vorstellen, dass zwar Natürlich, als weiterhin so einen Ausbau kommen wird, aber wahrscheinlich nicht in dem Maße, wie Sie das vorstellen. Und zweitens auch, sollte, ich bin Ökonom, nicht der Ausbau dort stattfinden, wo es viel gleichmäßigeren Wind und viel längeren Sonnenschein gibt, da ist es sinnvoll. Bei uns wird es auch dazu kommen, etwa Garagendächer, Hausdächer und so weiter. Aber in dem Maße, wie das so vorgesehen ist, glaube ich, wird in Österreich auf Widerstände stoßen.
Und gleichzeitig sprechen Sie mir und wahrscheinlich ganz, ganz vielen Menschen aus dem Herzen, denn ja, natürlich sind das immense Eingriffe in die Natur, in die Kulturlandschaft von Österreich mit den Windrädern, mit den Photovoltaikanlagen. Da sind ja die kleinen ADES-Generatoren viel, viel landschaftsschonender. Die lassen sich gut einbetten. Können wir das ein bisschen in konkrete Zahlen packen? Wie viele ADES-Generatoren wären denn notwendig, um eben dieses österreichische 50%-Ziel erreichen zu können?
Hier ist die Berechnung vergleichsweise einfach, nicht? Und Sie haben ja die Daten schon genannt. Wir müssten 8,3 Gigawatt jetzt zusätzlich ausbauen. Das bedeutet mit allen Ecken 10 mehr, nicht? Und ein ADES schafft 10 Megawatt dabei. Das heißt, wir brauchen 100 ADES, um ein Gigawatt zu machen. Also 1000, um den Bedarf abzudecken. Aber das unter der Bedingung, dass etwa, dass nichts für Heizung verwendet wird. Nehmen wir an, die Hälfte der geschaffenen Energie geht für Wärme aus in der unterschiedlichsten Verwendung. Dann brauchen wir 2000 von hier bis zu 50% Stromausbau ohne KI. Und das ist etwas, was durchaus machbar ist, nicht? Und wenn man so will, eine Anlage, die dann aus 5 Container bestellt, kann schon für ein Dorf oder kleine Stadt oder für ein großes Krankenhaus herkommen. Und das ist etwas, was nicht in die Landschaft gestellt werden muss. Man kann es auch unter die Erde hineingeben. Und das ist etwas, was gerade, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt dabei, unsere Generatoren und alles, was wir hier schaffen, sind etwas, wo jede neue, die aus der Fabrik herauskommt, die letzte Innovation drinnen hat. Also wenn beim Stromgenerator was Neues kommt, kann es in der nächsten Lieferung schon wieder neu sein. Oder auch bei den Speichern. Das heißt, man kann immer an der Ecke der Innovation arbeiten. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich von, wenn man so will, Kernenergie, wo, wenn das einmal hingestellt ist, für 50 Jahre kaum technische Innovationen möglich sind. Das heißt, was wir haben, ist etwas, was extrem innovationsfreundlich ist, innovationskompatibel ist und ich glaube wirklich eine Lösung für Österreich, Europa und die Welt darstellt.
Und auch sehr wenig Platz braucht. Denn ich weiß nicht, ob sich schon alle damit beschäftigt haben, aber die ADES-Generatoren kann man sich vorstellen in einer Größe von einem LKW-Container.
Es wird in einen LKW-Container gemacht und das ist auch etwas, was sich große Fantasie etwa für andere Länder, Entwicklungsländer darstellen. Als Weltbanker, Senior Vice President war ich auch engagiert dann in Afrika. Und das Problem in Afrika ist nicht, dass man nicht Strom erzeugen kann. Nehmen Sie das jüngste Beispiel, ein Nilkraftwerk in Äthiopien. Das liefert unheimlich viel Strom. Was fehlt? Das sind die Leitungen. Das bedeutet, dass man jetzt in Addis Ababa seit einem Jahr mit Strom fahren muss, wenn man den Strom loswerden will. Mit diesen Containern ist es möglich, sie irgendwo in die Wüste einzusetzen, dort kalt zu starten und unmittelbar damit dann Bergbau zu betreiben, nach Wasser bohren und hier wirtschaftliche Aktivitäten zu machen. Das heißt, wir sind nicht nur etwas, was für Österreich, für Europa gut ist, sondern für sehr, sehr viele, für alle Entwicklungsländer, die billigeren Strom auf dezentraler Ebene brauchen.
Ich sehe schon, bei Emerald Horizon sind ganz viele lokale Helden, die global denken und für alle die beste Lösung suchen. Und deswegen hat Emerald Horizon auch das Potenzial und strebt es natürlich auch an, ein internationaler Player zu sein. Nun sind jetzt die energiepolitischen Rahmenbedingungen von Land zu Land oft sehr divers. Wie positioniert sich Emerald Horizon da, um in diesen unterschiedlichen europäischen Märkten auch erfolgreich Fuß zu fassen?
Sehr gute Frage. Na, dafür ist es notwendig, dass man die Märkte ganz genau kennt, wo der Bedarf ist. Wenn man so will, eine wesentliche Alternative, die es gäbe, um Strom über einige Wochen zu speichern, ist natürlich Pumpspeicherkraftwerke, nicht? Nur, die bestehen im Wesentlichen nur in den Alpen und ein bisschen in den nordischen Staaten. Länder, die keine hohen Berge haben, können keine Pumpspeicherkraft machen. Daher ist die Alternative, wie kann man damit umgehen dabei? Was kann man tun? Und dafür sind wir eben gemacht. Wir werden sicherlich das nicht in großem Maße nach Frankreich exportieren wollen, da wir eben große Atomkraftwerke, aber Länder wie Italien, das auch keine klassische Kernenergie haben möchte, oder Deutschland, das sie auch abgeschafft haben, sind so typisch Länder, die uns sehr, sehr dringend brauchen würden und wahrscheinlich große Länder sind. Aber im Wesentlichen, im gesamten Europa können wir hier Lücken füllen, denn der Anwendungsbereich ist extrem vielfältig. Ob das nun etwas ist, wo man so eine Kombination neben eine normale Tankstelle stellt und damit Schnellladestationen antreiben kann, aber auch für Fragen der industriellen Stromerzeugung, für Dörfer und. Also es gibt eine unheimlich breite Anwendung, die uns so optimistisch macht, dass wir, glaube ich, hier auf dem richtigen Weg sind.
Und wo Sie schon bereits erfolgreich Fuß gefasst haben, das ist an der Börse. Am 26. Juni 2026 war es soweit, ein denkwürdiges Datum. Da ist Emerald Horizon an der Wiener Börse gelistet worden. Warum war das gerade jetzt der richtige Zeitpunkt dafür, diesen Schritt zu gehen?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich muss sagen, wir haben auch lange intern diskutiert, wann der geeignete Zeitpunkt ist. Und ich glaube, das Wichtige dabei, wenn man ein nicht börsennotiertes Unternehmen ist, also eine normale Aktiengesellschaft, dann hat man bestimmte Regularien zu erfüllen. Nicht, was jetzt nun angeht, die Überprüfung der, wenn man so will, der Abschlüsse, dies und jenes dabei. Wenn man an der Börse notiert ist, sind diese Regelungen schärfer. Man hat mehr Personen, die hineinschauen, und stimmt das? Das heißt, man erhöht ein erhöhtes Maß von Professionalismus, der gefordert ist, aber auch ein höheres Maß der Transparenz, die für Anleger wieder sehr wichtig ist, damit sie das tun. Und was wir gemacht haben, auch wie wir an die Börse gegangen sind, dass wir einen Preis, also einen Kurs vorgeschlagen haben, der aus drei unterschiedlichen Modellen entstanden ist und ziemlich in die Nähe gekommen ist, um zu schauen, wie der Markt reagiert auf einen vergleichsweise niedrigeren Preis, aber sehr viel Transparenz, und die Reaktion des Marktes war sehr gut, mehr als ein Drittel gestiegen und damit auf über 1.000 Euro die Aktie, damit mit den gegebenen Aktien auf über 1 Milliarde Bewertung, und damit, wenn meine Information richtig ist, das erste, wenn man so will, Unicorn in der SMA, also der Small Medium Reactors bei uns mit den NX-Hinten, das es in Europa gibt. Und damit, glaube ich, haben wir auch für einiges Interesse im Ausland gezeigt. Und ich glaube, wir sind, unsere Entscheidung, das zu tun, war die richtige.
Wie erklären Sie sich diesen Erfolg? Und noch wichtiger, haben Sie diesen Erfolg auch wohlverdient und gebührend gefeiert?
Wie immer nicht, wie es so schön heißt, Verlierer hat gewissermaßen, steht allein da, der Gewinner hat tausende Teilnehmer dabei. Aber ich glaube, was eine große Rolle spielt, ist auch, dass hier im Team sehr viele Personen mit unterschiedlicher beruflicher Erfahrung zusammenarbeiten, dass die Mitarbeiter, die da sind, wirklich, wie man so ein Start-up vorstellt, nicht? Also wirklich mit dem Start-up mitfiebern, nicht auch aus materiellen Gründen, aber auch einfach, weil es ihnen die Arbeit Spaß macht dabei. Und das Produkt, das wir haben, glaube ich, ja, das, ich hoffe, ist auch rübergekommen von meinen Interventionen und Beantwortung der Fragen. Es ist wirklich etwas, was man sich, wenn man so sagen würde, wenn man sich im Traum was vorstellt, sagen wir, das hätte ich gerne. Und daher, wenn ich auch meinen ausländischen Kollegen darüber berichte, sie beriesle mit dem, was ich gibt, dann die Frage jetzt herumkommt, ist das nicht zu schön, um wahr zu sein? Sage ich, ja, es klingt so, aber ich glaube, es ist so.
Darf ich, um da noch was dran zu hängen, zu schön, um wahr zu sein, darf ich darum bitten, darf ich Sie künftig das A-Team nennen? Team Austria, Team Ares, Team Außergewöhnlich?
Sehr gerne.
Es klingt sehr danach.
Also wir versuchen, alle nachzugehen, aber alles mit der Professionalität, die notwendig ist in allen Bereichen, die es ergibt. Also nicht zu übertreiben, aber auch nicht zu untertreiben. Wer sich klein macht, wird übersehen. Aber es ist auch notwendig, also hier Stimmung zu machen. Aber ich glaube, es ist wirklich eine Chance für Graz, also hier unter Umständen hier Fuß zu fassen, auch in der Produktion in der Zukunft, für Österreich, für eine Reindustrialisierung, aber für gesamte Europa. Denn ein weiterer Punkt, ich habe gerade gestern nachgeschaut, Thorium, die Frage, die Sie nicht gestellt haben, wo kommt Thorium her, nicht? Wo findet man das dabei? Und hier ist es so, dass Thorium im Moment ein Abfallstoff der metallurgischen Gewinnung ist, unterschiedlichster Metalle dabei und im Wesentlichen, wenn man so will, als Schlamm möglichst rasch beseitigt wird. Und erst gestern, weil ich begonnen habe, darüber etwas zu forschen, habe ich nachgelesen, allein Malaysia. Malaysia produziert Schlamm mit einem Inhalt von 2 bis 6 Millionen Kilo pro Jahr. Das heißt, wenn wir das verwenden, ist es nicht etwas, dass wir neue Metalle gewissermaßen verwenden, die anders verwenden werden könnte. Im Moment gibt es für Thorium keine andere Verwendung, sondern wir würden einen Beitrag zu dem Abbau dieses Metalls, das keiner haben will, beitragen.
Sensationell. Also es schließen sich die Kreise immer und immer wieder. Es ist alles durchdacht. Ganz zum Schluss vielleicht noch die praktischen Anwendungsfelder. Sie haben heute schon einige genannt. KI-Rechenzentren werden viel brauchen, Stahlindustrie etc. etc. Welche Anwendung sehen Sie denn als erstes am großen Markt für Emerald Horizon?
Na, ich glaube, wenn man die EU und Brüssel ernst nimmt und glaubt, dass eben die Reduktion von Stromgenerationen, die negativ sind für die Umwelt, reduziert, dann ist das Erste ganz klar, wir können einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung des Stromanteils und damit zu einer grüneren und gesünderen Umwelt leisten. Das ist für Europa sicherlich Nummer eins. Aber daneben gibt es auch den anderen Bereich, dass wir da mit der Möglichkeit haben, Energie günstiger zur Verfügung zu stellen für den gesamten Bereich der Wirtschaft. Und am Beginn habe ich eben darauf hingewiesen, wie wichtig Energie für wirtschaftliche Entwicklung ist. Und in der letzten Zeit waren wir eben Europa, wir in Österreich und Europa am Ende, dass unsere Stromrechnung immer viel teurer wäre als für den anderen größeren Bereichen dabei. Und damit könnten wir auch wieder kompetitiver werden. Das wäre ein wichtiger Punkt, dass die europäische Wirtschaft wieder kompetitiver wird. Und als Entwicklungsökonom, der ich im Bereich der Weltbank war, natürlich alle diese Vorstellungen, wie man das anwenden kann. Und ich möchte jetzt nur 2, 3 herausholen. Beginnen wir mit der Schifffahrt. Nicht so eine Kombination, wie wir sie haben, kann problemlos in die großen Hochseeschiffe hineingemacht werden. Die würden dann nicht mehr mit stinkendem Diesel fahren, sondern vollkommen, wenn man will, emissionsfrei über die Meere rauschen. Wir haben in der Welt sehr, sehr viele kleine Inseln, die im Moment sehr, sehr teuer ihre Energie mit Diesel oder Benzin haben. Stellt man dort einen ADES mit den Speichern auf, dann kann man dort die Wirtschaft auch sehr, 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 sehr grün machen und. Das heißt, es gibt eine Fülle von Dingen, was gemacht werden kann. Und jeder, der in New Delhi einmal war, weiß, wie verschmutzt New Delhi ist. Und ein Hauptgrund ist natürlich auch dabei, dass sehr, sehr viele Kochen noch immer mit Benzin, Gas und Öl stattfindet. Und da bin ich auch, New Delhi könnte dann eine grünere Stadt werden. Was möglich ist, ich vergleiche das immer wieder mit meinen Erfahrungen aus Peking. Nicht, dass vor 10 Jahren unmöglich war, wenn man dort spazieren gehen wollte und jetzt noch nicht vollkommen befreit ist. Aber man sieht die Sonne wieder an den meisten Tagen. Man sieht die Umwelt nicht, was darauf hinweist, dass eben Strom als saubere Energie, sauber hergestellt, die wirklich den Unterschied machen kann.
Also wir brauchen grünes Licht für wirklich grünen Strom.
So ist es.
So ist es. Und allerletzte Frage, mit all Ihrer Erfahrung aus der Vergangenheit, wie blicken Sie auf die kommenden Jahre, auf die Zukunft? Welche Meilensteine sind für Emerald Horizon auf dem Weg zur europaweiten Marktreife seiner Technologien dann jetzt besonders wichtig und auch erstrebenswert?
Ja, ich glaube, darüber haben wir sehr, sehr genau nachgedacht und versuchen immer Daten anzugeben, die jetzt erreichbar sind und nicht nur Zukunftshoffnung dabei. Beginnen wir mit dem ersten, dem Bau und dem Verkauf der beiden Energiespeicher. Hierfür haben wir die Ziele von den Batteriespeicher im nächsten Jahr, also 2027, den Wärmespeicher 2028. Der nächste Schritt ist dann die Fertigstellung des Prototyps von ADES, der 2029 vorgesehen ist. Danach geht es darum, diesen Prototyp einmal nach allen Regeln der Kunst zu testen. Das findet in der Slowakei statt und soll 2029/30 abgeschlossen werden. Und damit könnte auch der Produktionsbeginn von 2030 und 2031 einsetzen. In Holland, auch in anderen Gegenden der Welt, wo sich im Laufe der letzten Jahre aus Gesprächen Möglichkeiten und Interesse ergibt.
Herr Professor Dr. Robert Holzmann, vielen Dank für Ihre Expertise, für Ihre Weltbelesenheit und für die Einblicke in die aktuellen Geschehnisse derzeit bei Emerald Horizon. Und ja, ich freue mich, wieder von Ihnen zu hören, beziehungsweise auf all die nächsten Schritte, die noch kommen. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Und danke auch an alle, die heute zugehört haben. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie neugierig geworden sind, abonnieren Sie uns doch gern und begleiten Sie uns weiter auf unserem Weg, Energie neu zu denken. Wegweisende Lösungen für eine sichere und nachhaltige Zukunft, das ist Emerald Horizon. Und damit wünsche ich Ihnen, wie immer, viel gute Energie. Bis zur nächsten Folge von Energy Everywhere.
Energy Everywhere. Wie sichern wir die Zukunft der Energieversorgung? Die Antwort im neuen Podcast von Emerald Horizon. Für alle, die wissen wollen, was nach Öl, Gas und Kohle kommt. Jetzt reinhören auf emerald-horizon.com und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.